Ja, ich möchte starten mit einem bekannten Psalmwort, Psalm 139. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren dein Buch geschrieben, die noch werden sollen und von denen keiner da war. Genau das, dieses gebildet, gemacht, das verbinde ich immer und auch in dem Landstrich, wo die Texte geschrieben wurden, also in Israel und in dem Orient, wird gemacht, gebildet mit Teppichmustern verbunden. Und wenn man so einen Teppich betrachtet, der besteht ungefähr aus 200 Knoten pro Quadratzentimeter. Und so ein Teppich von 2,50 Meter mal 3,50 Meter enthält dann insgesamt über 3 Millionen Knoten. Das Faszinierende daran ist, dass man 2 Jahre ungefähr an so einem Teppich arbeitet als Teppichknüpfer. Und meistens wird Knüpfrahmen nur für diesen einen Teppich hergestellt und muss danach kaputt gemacht werden, damit der Teppich rauskommt. Und das Muster ist im Kopf vom Teppichknüpfer drin. Und das ist für mich immer so ein Bild, wenn ich so einen alten Teppich sehe, ich habe daheim keine liegen, keine Sorge, das ist nicht mein Einrichtungsstil, aber wenn ich so einen alten Teppich sehe, freue ich mich immer, weil ich weiß, ich bin vom Schöpfer gemacht. Und auch die Kinder, die mir anvertraut werden, sind vom Schöpfer so gemacht und gedacht und Gott hat einen Plan. Und das möchte ich voranstellen, dass vor allen schwierigen Kindern, Gott hat einen Plan, auch mit den schwierigen Kindern. Und Gott hat einen Plan auch damit, warum er die schwierigen Kinder in unsere Gruppen schickt. Wir wissen es halt meistens nicht, was der Plan ist. Aber Gott hat den Plan. Das ist gut zu wissen, dass er den Plan hat. Die Kinder, die zu uns kommen, sind Unikate, die sind was Besonderes, die sind wertvoll, jeder ist anders. Die einen, die merkt man fast nicht, wenn die kommen, merkt man sie fast nicht, auch wenn sie wieder gehen. Und andere Kinder, die stellen sich doch dominanter in den Vordergrund. Und die nimmt man doch sofort wahr. Sobald sie im Raum sind, werden sie wahrgenommen. Wenn ich bei meinen eigenen 5 Kindern sehe, ist es ja auch so, dass ich verschiedene Charaktere habe. Und der eine ist ein Dickkopf. Und der andere ist eher sehr einfach zu führen. Der eine ist hochbegabt, der andere ist tiefbegabt. Und das ist einfach so, das gehört zum Leben dazu. Und alle Kinder sind unterschiedlich. Was sind aber jetzt nun mal verhaltensauffällige Kinder? Was sind das? Es sind eigentlich Kinder, die eine mangelnde Passung haben. Die passen nicht zur Norm. Die brechen an irgendeiner Stelle aus. Es gibt eine definierte Norm, wobei so ganz fest definiert ist sie nicht. Die Normen verschieben sich auch ständig immer wieder. Und eine Norm hat auch trotz allem immer einen subjektiven Charakter, weil passt das Kind jetzt zur Norm oder passt das Kind nicht zur Norm? Das ist die offizielle Erklärung, was ein verhaltensauffälliges Kind ist. Es gibt sogar Zahlen dafür. Ich bin da erschrocken, als ich die Zahlen mir mal rausgesucht habe. 20,2% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren zeigen ein auffälliges Verhalten. Jetzt kann man sagen, jedes 5. Kind ist ganz schön viel. Neueste Untersuchung von 2018. Jungs sind etwas verhaltensauffälliger. Das hätte man nicht untersuchen müssen, das merkt man jeden Tag. Und die Mädchen etwas einfacher normalerweise. Aber die Zahl, man muss sagen, die hat zugenommen. Die Prozentzahl vor vielen Jahren ist man noch von 10% Verhaltensauffälligkeiten oder auffälligen Verhalten ausgegangen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist schlimm, dramatisch. Viele kennen den Text von Sokrates, dass die Jugend schon immer verdorben war und ihr eigenes gemacht hat. Und von daher muss es schon immer sowas gegeben haben, Verhaltensauffälligkeiten. Und die Jugend und die Kinder haben sich immer anders verhalten als Erwachsene. Vielleicht gehört es auch manchmal mit dazu, zu einer gesunden Entwicklung, dass die Kinder sich anders verhalten, um ihren eigenen Weg zu finden. Und gut ist, wenn sie dann immer wieder die Leitplanken bekommen, um sie so ein bisschen vor Schlimmeren zu bewahren. auch man kennt auch aus der Geschichte, zumindest ich mit meiner Westbiografie, habe den Strubbelpeter rauf und runter in der Kindheit erleben dürfen und habe mit Schaudern manches durchgelesen. Und es war trotzdem immer spannend, diese unterschiedlichen Charaktere zu kennen. Oder auch Pippi Langstrumpf, man lacht so herrlich über das verhaltensauffällige Kind. Nicht beschulbar, keine Chance. Und man lacht und freut sich darüber und es macht was, die Persönlichkeit ist attraktiv. Oder auch Michel aus Lönneberger ist genauso. Wenn der wieder seinem Vater was angestellt hat, dann freut man sich und lacht mit und denkt so, ach, ein toller Junge eigentlich. Oder Tom Sawyer, vielleicht haben viele in der Kindheit das auch mitgelesen. Auch hier schwierige Biografien. Kinderbiografien, das ist sowas Schönes und Spannendes zugleich, weil man nie weiß, wo es rauskommt. Also wo geht der Weg hin von diesen Kindern? Wir sehen die Kinder eine Zeit lang. Ich habe in der Schule, aber auch ich habe lange Jahre Jugendarbeit gemacht und habe viele Kinder kommen sehen, die waren eine Weile da, es waren vielleicht noch als Jugendliche da und sind dann wieder gegangen. Und ich sehe Kinder, ich mache jetzt einfach mal, damit es anonym ist, die Jungs heißen immer Kevin und die Mädchen Chantal, dann ist es ein bisschen einfach, ich hoffe, dass ich keinem zu nahe dreht, wenn, muss man es mir nachher sagen, aber ich habe ein Mädchen, gerade auch vor Augen. Die Mutter ist depressiv. Und ich muss dem Mädchen jeden Tag gratulieren, dass es in die Schule kommt, dass es es schafft, morgens alleine aufzustehen, in die Schule zu kommen. Und dass da Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht vorkommen, ist völlig normal. Ich bin froh, dass das Kind überhaupt noch gerade durchs Leben läuft halbwegs. Es gibt andere Kinder, ich weiß noch bis heute vor Augen, ein Kind zwei Kinder, es war eine Gruppe von zwei, ein dritter war noch meistens mit dabei, die haben mir jede Bibelarbeit geschmissen. Alles, was ich gemacht habe, jede Andacht, Bibelarbeit, haben die torpediert. Und es war schrecklich. Also ich wollte fast jede Woche aufhören mit Jugendarbeit machen, weil das war nur noch schrecklich. Und viele Jahre später, ich habe weitergemacht mit der Jugendarbeit, weil ich den Auftrag hatte dafür, aber viele Jahre später lag ich mit einem der Jugendlichen, inzwischen junger Erwachsener, bei einer Rüstzeit auf dem Zimmer und er hat gesagt, du Andreas, weißt du was, genau die eine Andacht, und ich wusste genau welche, die ist so in mein Herz tief gegangen. Und ich habe dann abends zu Hause mich vor mein Bett hingekniet und habe Jesus mein Leben übergeben. Die Woche später hat man nichts Großartiges an Neuen da miterlebt. Aber er hat gesagt, genau das. Und ich wusste, das war die schrecklichste Jugendstunde, die ich hatte. Übrigens macht er gerade Gemeindeaufbau hier in Deutschland. Der andere von der Gruppe, der ist Pastor geworden. Auch hier ist es so, man weiß nie, welchen Plan Gott mit den Kindern hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier auch genau um seinen Auftrag weiß. Was ist denn unser Auftrag? Wir sollen die Kinder segnen und zu Jesus führen. Nicht wir machen Kinderarbeit oder Arbeit mit Kindern. Kinderarbeit ist was anderes verpönt. Nicht wir machen das, sondern Gott macht es. Und Gott möchte die Kinder zu sich rufen und zu sich führen. Und er kann uns dafür gebrauchen. Und hier ist unsere Platzanweisung. Genau das sollen wir machen. Und Jesus fordert uns auf, uns um die Kinder zu kümmern und sie in die Gemeinde aufzunehmen. Das ist genau unser Auftrag. Dem müssen wir uns gewiss sein. Und ich selber, wie gesagt, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Ich hatte Gott sei Dank ganz viele Menschen um mich herum, die für unsere Familie gebetet haben. Das habe ich als großen Segen, ich wusste nichts davon, aber ich habe es im Nachhinein als großen Segen erkannt. Und Gemeinde ist was Besonderes, dass wir Gemeinde haben können. Gemeinde ist ein Treffpunkt, ist ein Erlebnisort, ein sicherer Ort. Ort der Entfaltung der Persönlichkeit, ein Ort der Segen und der Gegenwart Gottes. Ort, an dem Kinder Jesus kennenlernen, lieben lernen können. Es ist der Ort der Bekehrung und Wiedergeburt. Und das ist es noch viel mehr. Gemeinde ist was ganz Wichtiges. Und hier ist es wichtig, dass wir die Kinder aufnehmen. Die eigenen Kinder, deren Eltern schon immer zum Gottesdienst kommen und die Familien unserer Gemeinde sind, aber auch die von draußen, von der Straße. Das ist das, auch die haben die Möglichkeit, ich habe das so genossen, als ich damals zum Glauben gekommen bin, tatsächlich schwieriges Elternhaus, depressiver Vater, ich habe das sehr genossen, in der Gemeinde eine Familie zu finden, wo ich jeden Sonntag hingehen kann. Und das ist das, was sich jedes Kind wünscht. Und wir müssen hier niedrigschwellig und ohne Beachtung des Geschlechts, der sozialen und religiösen Herkunft, müssen wir hier Kinder auch von der Straße in unsere Gemeinde einladen. Dann hat die Gemeinde, das ist unser Missionsauftrag. Was wäre, wenn Kinder erleben würden, Jesus ist mir und wird mich, ist bei mir und wird mich nie verlassen, selbst wenn mein Leben trostlos ist? Was wäre, wenn Kinder beginnen würden, leidenschaftlich und voll Freude mit Jesus zu leben? Was wäre es, wenn die Kinder die biblische Botschaft mit Kreativität und Begeisterung erzählt bekommen und zum Glauben kommen? Was wäre, wenn die Kinder in der Gemeinde ein Zuhause finden? Was wäre es, wenn wir eine neue Generation für Jesus gewinnen würden? Was wäre es, wenn wir dadurch Familien von Gott verändert werden? Das ist das, was eine großartige Möglichkeit ist. Und deswegen, auf geht's. Lasst uns Kinder für Jesus begeistern. Das war jetzt so ein bisschen ein Vorspann. Habe ich vorhin schon gesagt, Gott hat einen Plan für mich, für dich und für die Kinder, die er uns anvertraut hat. Aber jetzt nochmal konkret. Was sind denn jetzt tatsächlich diese schwierigen Kinder? Ein bisschen Theorie muss sein. Es gibt Verhaltensauffälligkeiten, die sich nach innen richten. Das ist das, was uns nicht schadet. Das ist das, was uns nicht unbedingt wehtut, aber den Kindern massiv wehtut. Und die Kinder innen drin, die Seele kaputt geht. Und es gibt es nach außen gerichtete Verhaltensauffälligkeiten. Die merken wir jetzt deutlicher. Und da gibt es viele verschiedene Schattierungen. Nach innen gerichtet sind die Angststörungen. Ich habe sie mal markiert. Das, was mir immer mehr im Alltag auch als Lehrer begegnet, dass Kinder Angst haben. Und auch bis ins Tiefste verängstigt sind. Und das kann die Angststörung, also es gibt auch Sozialphobien von Kindern, das, was immer mehr zunimmt. Und die gar nicht, durch die Phobien gar nicht eigentlich teilweise in der Lage sind, dass sie gruppenfähig sind. Das nimmt immer stärker zu. Und da gehen Kinderseelen der Reihe nach kaputt dran. Und werden auch depressiv. Die ziehen sich zurück. Es gibt Kontaktarmut. Auch Minderwertigkeitsgefühle ist ein großes Thema. Gerade Richtung Pubertät ist das oftmals das, was zu Süchten führt. Natürlich gehen dann einher oft auch Lernschwierigkeiten, Verschiedenes. Und die nach außen gerichteten Sachen, ADS ist die eher ruhigere Form. Es gibt aber die Variante auch mit Hyperaktivität und das führt dazu, dass die wirklich über Tisch und Bänke gehen. Es gibt auch Kinder, die ständig Streit suchen, die reizbar sind, die leicht erregbar sind, die ganz viel nach außen gerichtet für Chaos sorgen, schlicht und ergreifend. Und diese verschiedenen Auffälligkeiten gibt's. Wir erleben es vielleicht so, dass die Kinder um sich schlagen, dass sie andere beißen, dass sie rumkaspern, dass sie ständig in Bewegung sind, dass sie schnell wütend sind, dass auch manchmal Kinder gekratzt werden. Und sie halten sich einfach nicht an Regeln und. Ich glaube, man hat hinter vielen, was hier vorne steht auf der Folie, kann man vielleicht den einen oder anderen Namen könnte man dahinter schreiben. Also ich habe da bei jedem Begriff habe ich eigentlich fast einen Namen. Und deswegen ist man einerseits begeistert für Jesus, man möchte die Kinder für Jesus begeistern und möchte ihnen den Glauben lieb machen. Und das andere ist dann, warum gebe ich mich eigentlich mit der Bande ab? Und zwischen den Polen stehen wir. Und deswegen, denke ich, müssen wir uns immer wieder an unseren Auftrag erinnern in unserer Arbeit. Die Arbeit ist nicht leicht, die wir machen. Aber ich entdecke wenig Stellen der Bibel, die sagen, unsere Arbeit ist leicht. Ja, sie ist dann leicht, wenn der Geist eingreift und Menschen verändert. Ursachen dafür, es können Entwicklungsphasen sein. Jeder ist froh, Trotzphase vorbei, geht wieder besser. Es sind Phasen, die kommen und gehen. Bei unserem David geht die Trotzphase immer noch, bis er ist jetzt 12, aber sie kommen und gehen, hoffen wir. Vielleicht geht er direkt in die Pubertät über. Auch die Pubertät ist so eine Phase. Das ist oft was, wo man eigentlich, gerade bei Pubertät, ist dann was, wo man eigentlich vor allem die Kinder durchbeten muss. Bei den eigenen Kindern, dass sie die unbeschadet überstehen. Es gibt Krankheiten, die Kinder haben können. ADHS ist so eine Krankheit, Wahrnehmungsstörungen. Das nimmt zu. Es gibt bei den Sachen natürlich genetische Varianten. Die wird nie ganz weggehen, aber es gibt auch die Variante, die gemacht ist, die entstanden ist durch verschiedene Faktoren. Da sage ich gleich noch was dazu. Es gibt leider immer mehr Trauma, Kinder, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, die Misshandlung erleben, die Verlust erleben und die auch vielleicht ein Trauma durch eine Krankheit hatten, durch einen Krankenhausaufenthalt oder eine schwerwiegende Geschichte. Und da ist manches auch an möglichen Verhaltensauffälligkeiten. Erziehungsprobleme, Vernachlässigung, aber auch Verwöhnung. Die Helikopter kreisen immer öfters um die Kinder herum. Beides ist nicht gut und kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Spätestens bei den verwöhnten Kindern, wenn sie nicht an die erste Geige immer spielen dürfen, dann werden die uns in den Kindergruppen auch deutlich auffallen. Und auslösende Faktoren im Umfeld, Scheidung nimmt zu, auch leider im christlichen Bereich nehmen die Scheidungen immer mehr zu. Und die Kinder leiden enorm. Die erzählen mir oft, dass sie sich zerrissen fühlen, hin und her, da mal ein paar Tage, dort mal ein paar Tage. Und dann kommen neue Partner jeweils dazu. Und dann wissen sie nicht mehr, wo gehöre ich eigentlich hin. Und manche zeigen es nach, die fressen es in sich rein. Das ist, finde ich, immer das Schlechtere, die schlechtere Variante. Und andere lassen es raus und explodieren förmlich. Das ist vielleicht die gesündere Variante, zumindest für die Kinder. Und Tod, Geschwisterkonflikte, Depression im Elternhaus habe ich selber erlebt. Das führt einen bis zum Zerreißen, sowas. Und auch natürlich die ganze Mediengeschichte. Unsere Gesellschaft wird immer schneller. Es kommt eins nach dem anderen. Man kann gar nicht mehr filtern. Also mir fällt es schwer. Die ganzen Nachrichten, die auf mich einströmen, die ganzen Informationen, die kommen, ich kann die fast nicht mehr filtern. Wie geht es denn dann erst unseren Kindern? Die haben ja eine ähnliche Menge zu verarbeiten. Und dann machen die Kinder entweder zu, auch da ziehen sich zurück, oder sie reagieren deutlich. Und auch Behinderung spielt natürlich eine Rolle. Das, was wir erreichen wollen, ist Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit eines Menschen, mit Herausforderungen, Veränderungen, Störungen und unerwarteten Rückschlägen auf gesunde Art und Weise umzugehen. Für mich ist so eine resiliente Person, deswegen habe ich sie hier abgebildet, vielleicht kennt der eine oder andere die Corrie ten Boom, das ist für mich so eine resiliente Persönlichkeit aus der Geschichte im Prinzip. Dieser Begriff Resilienz stammt aus einer Untersuchung mit Holocaust-Überlebenden. Und da wurden Faktoren rausgesucht, wie Menschen stabil werden im Leben. Und diese Faktoren sind zum Beispiel diese personalen Faktoren, familiäre Faktoren und Umweltfaktoren. Vielschichtig. Wer ein gutes Temperament hat, neigt er weniger dazu, im Leben Schiffbruch zu erleiden und ein auffälliges Leben auch später zu leben. Wer gute sozial-emotionale Kompetenzen hat, der wird es im Leben leichter haben. Wer intelligenter ist, auch. Wer attraktiv ist, auch. Und so gibt es verschiedene Bereiche. Und je mehr von diesen Faktoren wegfallen, desto eher werden die Kinder auffällig und nicht stabil. Und wir als Gemeinden und wir als Jugend- und Kindermitarbeiter haben hier eine große Chance, dass wir an der einen oder anderen Stelle den Kindern helfen. Bei mir waren es die Nachbarn, die gebetet haben. Bei mir waren es die Nachbarn, die ein offenes Haus hatten, wo ich jederzeit kommen konnte, schon als Kind. Und bei mir war es dann die Gemeinde, die mir ein stabiles Umfeld geboten hat. Und dann war mein Lebensgebäude wurde stabiler. Es war nicht gleich stabil, es wurde stabiler. Ich vergleiche es immer mit so einem Jenga-Turm. Ihr kennt das Spiel Jenga. Je mehr Steine weg sind, desto instabiler wird dieses Jenga-Gebäude. Man kann auch Jenga andersrum spielen, den Turm wieder stabil bauen und die Steine wieder einfügen. Wird schwierig. Aber je mehr Steine man bei den kindlichen, wackeligen Türmen wieder einfügen kann, desto stabiler wird das gesamte Gebäude. Hinter jedem Kind steckt eben eine Geschichte. Deswegen müssen wir die Kinder mit Respekt behandeln. Wir müssen sie ernst nehmen und uns für sie interessieren. Beziehung bauen ist da ganz wichtig. Wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, dass sie mit uns in Kontakt kommen, dass wir die Zeit haben, mit ihnen zu sprechen. Und nicht zu sehr auf die Durchführung unserer Programme ausgerichtet sind, sondern Beziehung bauen. Die Programme sind auch wichtig, aber die Beziehung am Anfang zu den Kindern und immer wieder aufrechtzuerhalten ist ganz wichtig. Anerkennung und Wertschätzung den Kindern geben. Du bist wertvoll, du bist was Besonderes. Und du hast hier in unserer Gruppe den Platz. Und deutlich und authentisch sein. Die Kinder schauen genau, was wir machen, wie wir unseren Glauben leben, wie wir handeln. Die beobachten uns ganz genau und haben uns im Blick und sehen auch, oh, das passt jetzt eigentlich nicht zu dem, wie ich mir das Leben eines Christen vorstelle. Und auch darüber müssen wir sprechen. Was ist das? Wie lebt man als Christ? Was ist da das Besondere? Immer wieder Raum für Reflexion bieten und aber auch Autorität sein. Dass man den Kindern schon so sagt, wie jetzt der schöne Filmbeitrag, stopp, hier sind Grenzen. Die Grenze darfst du nicht überschreiten. Weil ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn du die Grenze überschreitest. Und weil wir hier eine Gruppe sind und miteinander hier ein Ziel haben, nämlich was über Gott zu erfahren. Bevor ein Kind Schwierigkeiten macht, hat es welche, hat Alfred Adler, einer der wenigen vernünftigen Psychologen, gesagt. Aber es gibt keine Patentrezepte. Vor der Behandlung von so einem Kind, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Therapeuten, aber ich nenne es jetzt mal, vor der Behandlung brauchen wir eine Diagnose. Was läuft hier eigentlich ab? Manchmal ist es während der Gruppenstunde gerade schwierig. Oft ist es wichtig, dass man danach, warum war das jetzt heute? Warum ist das jetzt heute aus dem Ruder gelaufen? Was ist da geschehen und wer hat das Problem? Meine Einschätzung ist immer subjektiv. Ich habe oft erlebt, dass Kinder aus den Stunden rausgegangen sind und total begeistert waren. Und ich habe gedacht, das war eigentlich heute Mist. Und es gab Stunden, die fand ich klasse. Und bei den Kindern ist aber nichts angekommen. Also es ist immer was Subjektives. Vielleicht hilft uns so ein bisschen ein Bild. Es ist ein Gesamtkomplex. Wir haben ein Umfeld. Wir haben in unseren Gruppenstunden haben wir Sitzordnungen bestimmt. Es gibt bessere, es gibt schlechtere Sitzordnungen. Es geht um die Atmosphäre im Raum. Wie ist der Raum vorbereitet? Habe ich mir Mühe gemacht. Ich weiß, manchmal tun die Kinder die Mühe auch mit einem Handstreich zunichte machen, wenn man auf dem Boden was aufgebaut hat. Es tut immer selber weh, weil man sehr viel Engagement reingegeben hat. Aber trotzdem nehmen es die Kinder wahr. Aber wie ist der Raum gestaltet? Ist eine Atmosphäre da? Ich erlebe oft Kirchenräume, Gemeinderäume, manchmal so ein bisschen unordentlich. Je einfacher ein Raum gestaltet ist, je weniger Ablenkungsmöglichkeiten es gibt im Raum, je klarer auch die Wandgestaltung ist in den Räumen, desto einfacher fällt es den Kindern, mitzumachen und sich konzentriert mitzuarbeiten. Geräusche von außen, Unruhe, es spielt auch oft eine große Rolle. Ich habe mich relativ bald verabschiedet, auch wenn es die Kinder geliebt haben, im Sommer draußen Andachten zu machen. Weil die Ablenkungsmöglichkeiten waren so groß. Wir haben draußen gespielt, wir haben draußen viele Erlebnisse gemacht, aber wenn es möglich war, sind wir wieder reingegangen, haben miteinander Lieder gesungen, haben über Gott viel erfahren und sind dann zur Aktion wieder rausgegangen. Es kann auch sein, dass ich ein individuelles Problem habe. Entweder habe ich ein Problem, ich komme vielleicht gerade so kurz vor knapp und bin abgehetzt von Arbeit, oder die Kinder bringen Probleme von zu Hause mit und können eigentlich, haben gar keine Chance. Es kann sein, dass nur einer ein Problem hat, das Kind oder ich. Es können körperliche Probleme sein. Oft erlebe ich das, dass Kinder Hunger haben. Und dem kann man ja ganz einfach abhelfen, indem man vielleicht eine Ration Kekse irgendwo griffbereit hat für dieses eine Kind oder indem man dafür sorgt, dass das Kind vielleicht entsprechend die Hilfe bekommt. Schlafmangel ist auch ein großes Thema, was damit reinspielen kann, Müdigkeit. Es können aber auch sein, dass es gruppendynamische Probleme gibt. Streit und Hass unter den Kindern. Es kann sein, dass keine Beziehung besteht untereinander. Uneinigkeit unter den Mitarbeitern führt auch zu Schwierigkeiten in der Gruppe. Oder es kann auch sein, dass die Sache nicht in Ordnung ist, dass ich vielleicht schlecht vorbereitet bin oder dass ich keinen Blickkontakt aufbaue zu den Kindern, dass es vielleicht sogar langweilig ist, wobei das kann eigentlich hier nicht passieren, dass ich schlechtes Material habe und einsetze, dass ich die Kinder überfordere mit dem, was ich an steilen Thesen sage oder sie unterfordere. Oder dass es keinen Bezug zum Leben der Kinder gibt. Also es ist ein ganz kompliziertes System. Was muss ich jetzt aber bei Störungen machen? Ganz klar, wenn Kinder andere Kinder verletzen, muss ich eingreifen. Das geht gar nicht anders. Ich muss mir aber auch überlegen, wie belastend ist die Störung für mich? Kann ich das ertragen? Kann ich es vielleicht sogar ignorieren? Das ist immer ganz schwierig, das zu ignorieren. Aber je nachdem, wie die Kinder sind, bringt Ignorieren oft mehr, als das zum Thema zu machen. Was will mir das Kind durch die Störung mitteilen? Eben dann auch nochmal zu dem Dreieck kommen. Hat das Kind ein Problem? Gibt es in der Gruppe ein Problem? Muss das Gruppenproblem vielleicht erst gelöst werden? Oder liegt es tatsächlich an der Sache? Wie kann ich das Kind wieder zur Konzentration bringen? Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich mir gar keine so langen Programme gestalte, sondern dass ich kleine Impulse setze, die ich zusammenbauen kann. Und damit kann ich immer wieder dazwischen Methodenwechsel machen. Wir können von Bewegung zu Zuhören, wobei Kindern fällt es immer schwerer, zuzuhören. Das ist das, was heutzutage leider verloren gegangen ist. Die Länge des konzentrierten Zuhörens hat deutlich abgenommen. Und wir bauen unsere Programme oft auf Zuhören auf. Und müssen die eigentlich viel mehr handeln, Rollenspiele und Bewegung, alles einbeziehen. Und dass die Kinder selbst tätig werden können. Und was kann das Kind von der Konzentration abbringen? Da muss ich immer überlegen, was ist es? Habe ich vielleicht ein abwertendes Verhalten dem Kind gegenüber gemacht? Ah ja, Kevin, ich wusste, dass du jetzt wieder störst. Batsch, ist er noch weiter weg. Und wie kann ich die Einstellung des Kindes verändern? Wozu bist du da? Ja, ich will hier auf Gottes Wort hören. Die Kinder kommen ja, die schwierigen Kinder kommen in der Regel treu. Das macht es uns ja so noch schwieriger. Aber die kommen, weil sie eine Sehnsucht haben, weil sie wissen, hier werde ich wahrgenommen. Und da muss man sich daran erinnern, hey, wenn du jetzt hier bist, hier haben wir unsere Regeln. Und hier musst du entsprechend dich so verhalten, dass wir miteinander mehr über Gott erfahren können. Dass wir miteinander Spaß haben können. Und so mit deinem Verhalten muss ich irgendwann sagen, du kannst nicht mehr kommen. Und das würde mir wehtun, weil ich dich nicht verlieren will. Und hier kann ich an der Einstellung vom Kind arbeiten. Auch wenn das Kind es trotzdem nicht gleich schafft und immer wieder daran erinnert werden muss. Und auch meine Einstellung muss ich ändern. Jede Störung ist eine Botschaft. Und oft muss ich mit den Kindern auch Gespräche führen, auch mit allen Beteiligten. Auch über das Miteinander müssen wir in der Gruppe immer wieder ins Gespräch kommen. Und in der Regel hilft oft der Humor, der Spaß, um hier auch mit den Kindern immer wieder ein bisschen davon abzulenken, von der eigentlichen schwierigen Situation. Und ich kann auch lernen, mich auf die Kinder zu fokussieren, die mitmachen. Und auch dieses Mitmachen immer wieder zu loben und zu sagen, hey, toll, Jakob, du arbeitest jetzt super mit. Du bist voll dabei. Das ist großartig. Und auch hier Ablenken vom schwierigen Verhalten ist Ignorieren des schwierigen Verhaltens. Ich wende mich den Kindern zu, die mitmachen wollen. Und eine Sache, die wichtig ist, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, wir waren immer zu zweit oder zu dritt in den Kinderstunden und Jugendgruppenstunden, dass man auch einen Auszeitraum schafft. Dass man Kindern eine Zeit lang auch sagt, geh mal in den Nachbarraum. Da ist natürlich Aufsicht ein großes Thema, deswegen kann man das nicht allein machen. Wenn man alleine eine Gruppenstunde leitet, dann muss man da durch. Aber da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, dass die Kinder dort erstmal runterkommen, wenn sie explodiert sind. Und in der Phase bringt auch kein Gespräch irgendwas. Wenn sie mal explodiert sind, kann man sich jedes Wort sparen, weil man erreicht die Kinder nicht. Die sind im Tunnel und aus dem kriegt man sie nicht raus. Aber wenn nach einer gewissen Zeit die Phase vorüber ist, dann sind sie offen für Gespräche und dann sind sie offen für Reflexion. Und dann sind sie auch offen, sich zu entschuldigen für das, was sie gemacht haben. Und notfalls abbrechen, das ist schwierig natürlich, dann auch wieder, wenn die Eltern nicht damit rechnen. Wenn man Kindergottesdienst macht, kann man auch da notfalls das reguläre abbrechen und sagen, ich mache jetzt hier nichts mehr. Ich mache mich doch hier nicht zum Kasper vor den Kindern, sondern ich verhindere jetzt das Schlimmste. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und reflektieren dann gleich zu Beginn darüber. Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, es gibt wirklich Kinder, die sind nicht gruppenfähig. Die gibt's. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn die Kinder eine Extragruppe manchmal haben, die aber völlig anders gestaltet sind. Die Pfadfinderarbeit zum Beispiel ist eine tolle Möglichkeit hier, auch den Kindern, die Kinder zu unterstützen, weil da wirklich das Handeln da ist. Ich gehe aber auch gern mit Kindern in die Kletterhalle, weil sie da immer wieder an ihre Grenzerfahrungen kommen. Und es ist ganz wichtig hier eben den Kindern auch eine Möglichkeit zu geben, am Gemeindeleben teilzunehmen. Und vielleicht brauchen sie eine Kleingruppe. Wir brauchen ein Herz für besondere Kinder, weil diese Kinder haben auch eine unwahrscheinliche Kreativität und haben ein unwahrscheinliches Potenzial. Und das können sie halt in der großen Gruppe oft nicht so kanalisieren, aber in so einer kleinen Gruppe ist es oft wichtig. Manchmal kommt man auch nicht drum herum, zeitweises Teilnahmeverbot zu verhängen. Das tut mir aber persönlich sehr weh, weil die Kinder auch so schwierig sie sind unsere Hilfsbereitesten, unsere Kinder, die immer mithelfen beim Aufräumen danach. Vielleicht ein bisschen anders, als wir es uns wünschen würden, aber die sind bereit, mit zu unterstützen und zu helfen und aufzuräumen und dabei zu sein. Das ist eine tolle Sache. Ich muss meine Gruppenstunden gut vorbereitet haben. Das ist ganz wichtig. Und zwar die Vorbereitung muss lange vorher abgeschlossen sein, bevor die Kinder kommen. In allen meinen Kinder- und Jugendstunden war es mir wichtig, eine Stunde vorher mindestens dort zu sein. Das ist oft schwierig mit Arbeit und allem. Aber dann habe ich die Zeit, alles in ordentlich herzurichten, schön zu machen und habe die halbe Stunde, bevor die Gruppenstunde losgeht, die Zeit, mit den Kindern zu sprechen. Die Kinder wussten auch immer, ich bin da. Und die kamen und haben dann erstmal erzählt, was war, was erlebt haben den Tag über, was an Belastung da war. Die konnten sich alles von der Seele reden, weil ich die Zeit hatte, hier zu sein, da zu sein. Und nicht noch die letzten Vorbereitungen machen, noch schnell alles richte. Die Kinder müssen sich leer reden können. Und dann sind sie aufnahmefähiger. Ich kann auch im Programm immer wieder Zeit zum Erzählen und Dampf ablassen einbauen. Das, was ich den Kindern erzähle von Gott, muss ja auch einen Platz finden im Leben. Und oft hat es Auswirkungen auch auf das Leben der Kinder. Und die Kinder wollen davon erzählen und erzählen, was sie so erleben und wie es ihnen damit geht. Ich muss den Mut gewinnen, auch vom Geplanten abzuweichen. Spontan sein ist manchmal schwierig, aber das ist unabdingbar. Nicht um jeden Preis mein Programm durchziehen zu müssen. Ich muss einfach Regeln aufstellen. So wenig Regeln wie möglich und die nicht nur aufschreiben, sondern auch bildlich darstellen und die im Raum sichtbar haben. Und dann kann ich auch nonverbal, wenn ein Kind meint, eine Regel zu brechen, kann ich auch auf die Regel zeigen. Bitte nicht mehr als 5 Regeln aufstellen. Viel mehr können die Kinder eh nicht einhalten. Aber die müssen klar sein. Hier bei uns gelten diese Regeln. Noch besser ist es, wenn die Regeln mit den Kindern erarbeitet worden sind. Und die Kinder sich auch überlegen, was passiert, wenn ich die Regel breche. Kinder sind da meistens brutaler zu sich selbst als wir Erwachsene. Dann darf ich nächstes Mal nicht mehr kommen. Dann darf ich beim Fußballspielen nicht mitspielen. Ganz schön hart, aber das geht. Über Störungen reden, ist ganz wichtig. Also nicht immer wieder zur Tagesordnung übergehen und denken, es wird doch besser. Sondern ich muss auch über die Störung reden. Und da helfen ganz gut auch Bilderbücher. Es gibt ganz viele tolle Bilderbücher, die sich über Störungen, mit Störungen auseinandersetzen, mit schlechtem Verhalten. Und die Bibel ist eigentlich voll von verhaltensgestörten Menschen, die Gott gebrauchen kann. Wenn man so die Lebensbilder von den biblischen Figuren durchgeht, sind da doch manche Verhaltensauffälligkeiten zu entdecken. Und das finden Kinder cool, dass auch denen damals so ging. Und was die Kinder heute auch nicht mehr können, immer oder immer weniger, ist Stille einüben. Deswegen sind sie manchmal verblüfft, wenn man in der Gruppenstunde plötzlich ganz still ist und nichts mehr sagt. Oder dass eine Kerze angezündet ist. das ist natürlich ein enormer Reiz, die Kerze wieder auszumachen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber trotzdem der Wert des Lichts, der Kerze. Und dann auch ein stilles Gebet zu sprechen und das Gebet still weiterzugeben. Auch hier immer wieder Stille einüben, das ist was, wo unwahrscheinlich wichtig ist. Und auch immer wieder sagen, wie es einem selber geht. Ich fühle mich, heute habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt, weil ich hätte euch gerne eine Geschichte erzählt und das hat mir leid getan, dass persönlich, dass ich habe da so tolle Erfahrungen mit der Bibelgeschichte gemacht und ich bin jetzt heute einfach nicht damit fertig geworden. Das macht mich ganz unwahrscheinlich traurig. Und das einfach mitteilen. Kinder wollen nicht, dass man traurig ist. Die Kinder mögen einen. Wenn die Beziehung stimmt, die Kinder mögen einen. Und deswegen auch das immer wieder sagen. Aufforderung zum Mitmachen, klar, Kinder brauchen auch, meistens, wenn man den Moment erwischt, wo sie abdriften, dann kann man sie relativ einfach wieder zum Mitmachen bewegen. Grenzen setzen ist ganz wichtig. Auch mal laut zu sagen, stopp jetzt, es reicht. Oder bis 3 zu zählen. 1, 2, 3 hilft eine Weile, nicht immer. Nach einer Weile muss man was Neues sich überlegen. Kinder aufrufen. Oh, nehmen wir mal jetzt Chantal. Oh, Chantal, ich glaube, du willst was zum Thema sagen. Und dann sind nämlich plötzlich alle ganz ruhig. Und die Chantal aber auch. Und wenn man das immer wieder praktiziert, dann überlegen sich die Kinder, ob sie diese doch peinliche Stille nochmal ertragen wollen. Auch das läuft sich natürlich ab, wie alle Sachen. Aber ich sage heute Nachmittag noch ein paar Kleintechniken, die man ganz gut anwenden kann. Störenfriede trennen, das kennt man. Man setzt sich einfach zwischen zwei störende Kinder dazwischen oder sagt, mach mal Platz und setzt sie woanders hin. Helfer dazunehmen, Einzelverhelfer, nenne ich es jetzt einfach mal, die für die speziellen Kinder einfach da sind, Konsequenzen androhen und ja, eben notfalls die Kinder umsetzen. Und wenn Konsequenzen angedroht sind, immer gut überlegen, will ich die auch wirklich umsetzen. Weil jede Konsequenz, die nicht umgesetzt wird von einem selber, dann hilft es nicht. Auch Kinder aus der Gruppe rausnehmen, wenn Kindergottesdienst ist, notfalls zu den Eltern hochbringen. Das hat auch Wirkung, wenn man dann im Gottesdienst die Kinder zu den Eltern bringt und die Eltern hoffentlich ein bisschen beschämt sind. Erfahrung ist, heutzutage wird es auch da schwieriger, dass sie, meiner hat jetzt mal wieder über die Stränge geschlagen, dann können wir natürlich noch so probieren und machen. Ein persönliches Einzelgespräch mit dem Kind führen, Einheit im Mitarbeiterteam und was ich sehr oft mache, ist auch Elterngespräche führen. Nicht nur in der Schule, sondern ich habe auch meine Teenies nahezu alle zu Hause besucht. Das ist schwierig, in manche Familien reinzukommen. Und manche wollten auch nicht besucht werden, weil sie eben wussten, wie schwierig es daheim ist. Ich habe mich dann ganz nett bei den Eltern eingeladen, habe gesagt, ich gebe dir mal einen Zettel mit, ich würde gerne mal vorbeikommen, ob die Eltern mir das erlauben, dass ich mal vorbeikomme. Und sie haben sich aber alle dann trotzdem bemüht. Ich habe überall einen Kaffee bekommen. Mehr wollte ich ja nicht. Und ich habe das Umfeld der Kinder kennengelernt. Und habe auch gesehen, warum die Kinder so sind, wie sie sind. Und hier müssen wir versuchen, ranzugehen und tatsächlich auch die Kinderbeziehung bauen und Lob und Ermutigung, das sind somit die wichtigsten Sachen. Auch persönliche Erlebnisse aus meinem Leben wollen die Kinder immer hören. Lieder, Geschichten, die faszinieren und mehr Bewegung. Christian macht schon Bewegungen. Wir sollten Schatzsucher sein. Wenn es uns gelingt, die Ressourcen und die Fähigkeiten dieser Kinder zu entdecken, dann werden wir zu Schatzsuchern und können in manchen Eigenheiten auch Liebenswürdigkeiten erkennen. Erst die Wertschätzung gibt den Kindern den Raum, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Wir lernen sie dann eben beim Gutsein zu ertappen und es zu bestärken, auch wenn es nur wenige Momente sind. Der Optimismus, an die positiven Entwicklungsmöglichkeiten zu glauben, wird dann zur Reling, an der sich die Kinderpersönlichkeiten in stürmischen Gewässern ihrer Seelennot und widrigen äußeren Bedingungen festhalten können. Es geht immer wieder um die Beziehung zu den Kindern, die im Mittelpunkt steht. Sie spüren, was wir von ihnen halten, ob wir sie mögen und was wir in ihnen entdecken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein positives Bild von den auffälligen Kindern entwickeln, dass sie anreizt, sich weiter dahingehend zu entfalten. Die Kinder zu sehen, ohne sie zu bewerten und sie gerade in ihrem So-Sein wertzuschätzen, das ist eben die Herausforderung. Und ohne das Gebet geht's nicht. Ohne dass wir für unsere Gruppenstunden und vor allem für die Kinder beten, geht es nicht. Und das, ohne dass wir die Kinder segnen, geht's nicht. Ich habe es bei ganz vielen Kindern erlebt und habe gute Erfahrungen gemacht, sie zum Schluss von den Kinderstunden zu segnen. Und man spürt förmlich, wenn man auch die Hand dann auflegt beim Rausgehen, wie die Kinder in dem Segen aufgehen. Auch wenn sie danach wieder cool sind und den Raum verlassen und draußen Blödsinn machen. Soweit. Vielen Dank.